Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Im Mittelpunkt steht diesmal das 8. Kapitel aus dem 1. Korintherbrief. Und da geht es vordergründig um leibliche Genüsse, die manchen Frommen allerdings schwer auf den Magen schlagen. Warum sich Paulus mit diesem Thema beschäftigt und was das mit uns heute zu tun haben könnte, mehr dazu in dieser Sendung. In den zurückliegenden Kapiteln des 1. Korintherbriefes wurde schon mehrmals die Frage berührt, was ein Christ darf und was nicht, wie viel Freiheit er von Gott geschenkt bekommen hat und wo die Grenzen liegen. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten, schreibt der Apostel Paulus in Kapitel 6. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen, fügt er noch hinzu. Oder in Kapitel 7 zur Frage der Ehe bzw. Ehelosigkeit. Da heißt es sinngemäß, es scheint mir das Beste zu sein, wenn man unverheiratet bleibt. Aber wenn ein Mann doch heiratet, dann sündigt er nicht. Und wenn eine Frau heiratet, sündigt sie auch nicht. Also, auch in dieser Frage genießen Christen eine große Freiheit. In den vor uns liegenden Kapiteln 8 bis 11 wird die christliche Freiheit nun mehrmals zu einem ganz zentralen Thema, das von Paulus aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet wird. Ausgangspunkt ist das sogenannte Götzenopferfleisch, dessen Verzehr unter den Christen in Korinth nicht unumstritten war. Dabei handelte es sich um Fleisch, das von Opfertieren aus heidnischen Kulten stammte. Dieses Fleisch wurde nicht nur bei Festmahlzeiten in irgendwelchen Tempeln aufgetischt, sondern auch auf dem Markt verkauft. Rein äußerlich betrachtet war es Fleisch von bester Qualität. Doch manche Christen hatten Skrupel, dieses Fleisch für die Zubereitung einer Mahlzeit zu verwenden. Aus dem inneren Gewissenskonflikt wurde unter den Christen in Korinth teilweise auch ein offener Streit, denn einige wollten den anderen vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben. Es ist eine Schande, Götzenopferfleisch zu essen, meinten die einen. Iss es ruhig, meinten die anderen. Und dann gab es möglicherweise auch noch die, die behaupteten, wenn du es nicht isst, dann bist du schwach im Glauben, weil du dich offenbar vor fremden Gottheiten fürchtest. Und das scheint mir tatsächlich ein entscheidender Punkt zu sein. Die Christen in Korinth waren sich in vielen Dingen einfach unsicher. In Kapitel 3 hat Paulus sie mit unmündigen Kindern verglichen, die noch nicht im Glauben gereift sind. Ja, er hat sie sogar als fleischlich bezeichnet, weil sie in vielerlei Hinsicht noch so handelten wie Ungläubige, also fleischliche Menschen. Götzenopferfleisch zu verzehren, das könnte einigen Christen wie der Inbegriff einer fleischlichen Gesinnung vorgekommen sein. Auf der anderen Seite könnte der Verzicht darauf schon damals zu einer Art Modeerscheinung geworden sein. Das heißt, man verzichtete nicht aus innerer Überzeugung, weil man Skrupel hatte, sondern weil man sich als ein guter Christ hervortun wollte. Grundsätzlich gehörte die Einhaltung von Speisevorschriften aber zu vielen Religionen und Kulten. Manche Nahrungsmittel waren strikt verboten. Auch die Israeliten hielten sich an bestimmte Speisevorschriften, die Gott ihnen gegeben hatte. So kann man im 3. Buch Mose, Kapitel 11, nachlesen, dass nur solche Tiere zum Verzehr freigegeben waren, die sowohl gespaltene Hufen hatten, als auch Wiederkäuer waren. Aus diesem Grund war zum Beispiel Schweinefleisch tabu. Auch bestimmte Arten von Geflügel und Fisch waren verboten. In manchen Fällen könnte es medizinische oder hygienische Gründe dafür gegeben haben. Demnach wäre es Gottes Absicht gewesen, sein Volk vor allem gesund zu ernähren. Aber bei vielen Tieren scheint es keine vernünftige Begründung zu geben, warum sie von ihm als rein oder unrein bezeichnet wurden. Im 5. Buch Mose Kapitel 14 wird allerdings angedeutet, dass der Verzicht auf den Verzehr bestimmter Tiere in einem größeren Zusammenhang zu sehen ist. In den Versen 1 bis 3 ist dort zu lesen, ihr seid Kinder des Herrn eures Gottes. Ihr sollt euch um eines Toten willen nicht wundritzen, noch kahl scheren über den Augen. Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott, und der Herr hat dich erwählt, dass du sein Eigentum seist aus allen Völkern, die auf Erden sind. Du sollst nichts essen, was dem Herrn ein Greuel ist. Und dann folgt eine längere Aufzählung von reinen und unreinen Tieren. Der entscheidende Punkt ist, dass sich das Volk Israel durch die Beachtung der Speisevorschriften, aber auch anderer Vorschriften und Gebote, als das Volk Gottes erweisen sollte. Du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott, und der Herr hat dich erwählt, dass du sein Eigentum seist. Wenn man die Bibel durchliest, stößt man immer wieder mal auf Anweisungen und Verbote, die wie rote Stopplichter aufleuchten. Vieles ist einem sofort einsichtig, manches aber auch nicht. Doch wer zu Gott gehören will und ihn von Herzen liebt, der hält sich daran, in der Gewissheit, dass Gott nur das Beste für die Menschen will. Des Weiteren gibt es aber auch gewisse Grauzonen, so will ich sie mal nennen, die einen wirklich ins Grübeln bringen können. Als Christ ahne ich beispielsweise, dass dieses oder jenes Verhalten schaden könnte. Aber muss ich deswegen mein Verhalten völlig ändern? Oder reicht es, dass ich mich einschränke und Vorsicht walten lasse? Sich beispielsweise zu betrinken ist sicher nicht gut. Es schadet der Gesundheit. Außerdem sind betrunkene Menschen oft enthemmt und belästigen andere Leute oder reden dummes Zeug daher. Aber ein Gläschen in Ehren, muss ich mir das verwehren? In manchen Gegenden ist es ja sogar üblich, dass die Männer nach dem Sonntagsgottesdienst gemeinsam in die Kneipe gehen und dort gewiss nicht nur Mineralwasser trinken. Und wie steht's mit dem Rauchen? Muss ich mir das aus gesundheitlichen Gründen verkneifen, weil mein Leib, nach der Aussage des Apostels Paulus, ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Ein anderes Beispiel: In manchen christlichen Kreisen ist es undenkbar, dass Männlein und Weiblein gemeinsam in die Sauna gehen, während man sich besonders in einigen skandinavischen Ländern überhaupt keinen Kopf darüber macht. Tja, und dann gibt es auch noch einige christliche Gemeinden, in denen es sogar heute noch üblich ist, dass Frauen und Männer getrennt im Gottesdienst sitzen. Welche Verhaltensweise als anstößig empfunden wird und welche nicht, das ist also von Fall zu Fall ganz unterschiedlich. Und warum ist das so? Weil die Bibel dazu nicht ausdrücklich Stellung bezieht. Deshalb sprach ich eben von Grauzonen, in denen es Christen oft schwerfällt, sich zurechtzufinden. Einfacher wäre es, wenn es beispielsweise ein Gebot gäbe, du sollst keinen Alkohol trinken. Ob dieses Gebot dann allerdings auch eingehalten würde, das steht wiederum auf einem ganz anderen Blatt. Zurück zu dem Thema, das im 1. Korintherbrief Kapitel 8 angesprochen wird. Dürfen Christen Götzenopferfleisch essen? Bei der Beantwortung dieser Frage gilt es wieder einmal zu berücksichtigen, in welch einer Situation sich die christliche Gemeinde in Korinth befunden hat. In dem angesprochenen Fall geht es schlichtweg darum, wie waren die Lebensverhältnisse in Korinth und welche Einkaufsmöglichkeiten gab es damals? Nun, wer mal wieder Appetit bekam auf ein schönes Stück Fleisch, der ging nicht selbst auf die Jagd oder besuchte ein Restaurant, sondern der ging auf den Markt einkaufen. Und dort wurde eben Fleisch von Tieren angeboten, die als Opfertiere geschlachtet worden waren. Das Fleisch war von allerbester Qualität, denn wer einer Gottheit ein Tier opfern wollte, hätte dafür niemals ein krankes oder schwächliches Tier ausgesucht. Nach der Schlachtung wurde das Fleisch der betreffenden Gottheit dargebracht, blieb aber nicht sehr lange liegen, denn es gab die Vorstellung, dass die Gottheit den Geist, die Seele oder das Leben dieses Tieres in sich aufnehmen würde. Und damit war die Mahlzeit für diese heidnische Gottheit auch schon beendet. Danach konnte das Fleisch des Opfertieres zum Verzehr an einem Marktstand verkauft werden. Für die meisten Menschen in Korinth war das ein ganz gewöhnlicher Vorgang, so wie Sie oder ich heute zum Metzger gehen. Unter den Christen jedoch kam die Frage auf, ist es wirklich in Ordnung, dass wir dieses Fleisch kaufen, das von Opfertieren stammt, die zu Ehren heidnischer Götter geschlachtet wurden? Diese Frage wurde für manche zu einer echten Gewissensfrage. denn die meisten Christen in Korinth waren selbst Heiden gewesen und wollten nun keinesfalls irgendwelche faulen Kompromisse schließen. Götzenopferfleisch zu essen, würde man damit nicht den wahren Gott beleidigen? Der Apostel Paulus nimmt diese Frage sehr ernst und geht im vor uns liegenden Kapitel 8 auf das Für und Wider ein. Hören Sie nun dazu die Verse 1 und 2. Paulus schreibt an die Christen in Korinth: Was aber das Götzenopfer angeht, so wissen wir, dass wir alle die Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Man merkt schon, dass die Frage nach dem Götzenopferfleisch unter den Christen offenbar so heiß diskutiert wurde, dass Paulus erst einmal zur Besonnenheit aufrufen muss. Die Erkenntnis bläst auf, sagt er, und hat dabei diejenigen wohl im Blick, die lautstark ihre Meinung vertreten und sie auch anderen Christen aufzwingen wollen. Diese Leute in der Gemeinde sollen erstmal ein bisschen stiller werden und sich in Liebe auf diejenigen einlassen, die anderer Meinung sind. Liebe baut auf, schreibt Paulus, und sie überzeugt den anderen oft mehr als die ungeschminkte Wahrheit. Sich selbst zurückzunehmen erfordert jedoch eine gewisse Demut, die zugegebenermaßen auch mir oft fehlt. Fehlende Demut kann dazu führen, dass wir uns selbst die Möglichkeit rauben, weitere Erkenntnisse von Gott zu empfangen. Wenn jemand meint, er habe etwas schon erkannt, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll, schreibt Paulus. Und weiter Vers 3. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Frei übersetzt könnte man auch sagen, die Sache mit dem Götzenopferfleisch lässt sich mit Argumenten, die dafür oder dagegen sprechen, ohnehin kaum entscheiden. Das Wichtigste aber ist, dass jemand Gott von ganzem Herzen lieb hat. Wer Gott liebt, dem wendet sich auch Gott in Liebe zu. Der ist von ihm erkannt. Alles andere ist zweitrangig. Diese gelassene Haltung, die sich auf die Erkenntnis des Wesentlichen konzentriert, finden wir übrigens auch im Philipperbrief wieder. Paulus schreibt dort in Kapitel 3, ihn, Jesus Christus, möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Und nun wieder zurück zu unserem Bibeltext aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 8. In Vers 4 schreibt Paulus, was nun das Essen von Götzenopferfleisch angeht, so wissen wir, dass es keinen Götzen gibt in der Welt und keinen Gott als den einen. Hier haben wir wieder die Konzentration auf das Wesentliche, die Paulus so gern betont. Dass es nur einen Gott gibt auf Erden, das ist eine Erkenntnis, die wirklich wichtig ist. Demzufolge sind die Götzen im Grunde nichts anderes als Hirngespinste, die sich Menschen nur ausgedacht haben. Sie sind nichts, und von diesen Nichtsen braucht man sich auch nicht zu fürchten. Und daraus schlussfolgert Paulus, dass sie auch keinen Einfluss auf das Opferfleisch ausüben können, das ihnen dargebracht wird, sondern es handelt sich nach wie vor um Fleisch von allerbester Qualität. Aus diesem Grund können es sich Christen so richtig schmecken lassen. In den Versen 5 und 6 führt Paulus seine Argumente noch weiter aus und schreibt: Obwohl es solche gibt, die Götter genannt werden, es sei im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind, und wir zu ihm. Und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind, und wir durch ihn. Bei einem Besuch der antiken Stadt Korinth stand ich einmal mitten in den Ruinen des dortigen Apollo-Tempels und dachte daran, wie viele Menschen hier damals ihre Opfergaben dargebracht haben. Für nichts und wieder nichts, weil die Gottheiten und Götzen einfach nur Nichts sind. Und ich habe mir vorgestellt, wie man ihnen ein prächtiges Stück Fleisch hingelegt hat und es kurze Zeit später wieder weggenommen und zum Markt gebracht hat. Natürlich handelte es sich nach wie vor um ein makelloses Stück Fleisch. Viele Christen in Korinth haben das sicher genauso wahrgenommen und hatten deshalb kein Problem damit, sich ein solches Stück Fleisch schmecken zu lassen. Manchen Christen war diese Haltung jedoch zu oberflächlich. Vers 7. Paulus schreibt, aber nicht jeder hat die Erkenntnis, denn einige, weil sie bisher an die Götzen gewöhnt waren, essen es als Götzenopfer. Dadurch wird ihr Gewissen, weil es schwach ist, befleckt. Was für ein Blödsinn, möchte ich am liebsten dazwischenrufen. Doch wie war das nochmal, Vers 1, mit der Liebe, die wir füreinander aufbringen sollen, und mit der Erkenntnis, die man zu haben glaubt? Also nehmen wir die Bedenken jener Christen, die kein Götzenopferfleisch essen möchten, ernst. Sie sind noch unerfahren im Glauben und ein wenig ängstlich. Wenn sie an ihre eigene Vergangenheit zurückdenken, als sie selbst noch heidnische Gottheiten verehrten, dann läuft ihnen ein kalter Schauer über den Rücken. Gegenseitige Rücksichtnahme in der Gemeinde hätte im Grunde ausgereicht, um diese Menschen nicht weiter in Gewissensnöte zu bringen. Aber wer weiß, vielleicht gab es ja auch unter ihnen einige, die ihre Haltung den anderen aufzwingen wollten. Spätestens an diesem Punkt fallen mir nun selbst ein paar Leute ein, die ich in verschiedenen Gemeinden kennengelernt habe. Sie besaßen die unangenehme Eigenschaft, sich zunächst so darzustellen, als ob sie in Glaubensdingen einen höheren Erkenntnisstand hätten als die meisten anderen. Und in einem zweiten Schritt sorgten sie dann für Unruhe in der Gemeinde, weil sie ihre Erkenntnisse den anderen aufzwingen wollten. Ja, manchmal kommt es sogar vor, dass nicht nur Einzelne so handeln, sondern dass eine ganze Gruppe von Christen sich vom Rest der Gemeinde abspaltet. Und es gibt auch ganze Gemeinden, die sich von einem Gemeindeverbund oder von ihrer Kirche abspalten. Selbst in diesem größeren Maßstab könnte der Ratschlag des Apostels Paulus eigentlich zu einer Beruhigung der Lage beitragen. Dann nämlich, wenn sich alle darauf besinnen würden, Vers 6, wir haben doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm, und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Alles andere ist nur zweitrangig. Und deshalb schreibt Paulus in Vers 8, aber Speise wird uns nicht vor Gottes Gericht bringen. Essen wir nicht, so werden wir darum nicht weniger gelten. Essen wir, so werden wir darum nicht besser sein. Oder anders ausgedrückt, ob wir Fleisch essen oder nicht, beziehungsweise welches Fleisch wir verzehren, das hat alles nichts mit unserer Beziehung zu Gott zu tun. Christen genießen in dieser Hinsicht eine große Freiheit. Anders als zum Beispiel die Menschen des Alten Testaments. Sie erinnern sich an die Unterscheidung zwischen reinen und unreinen Tieren, von der ziemlich am Anfang der Sendung die Rede war. Selbst der Apostel Petrus hielt sich noch an die jüdischen Speisevorschriften, als er schon Christ war. Doch eines Tages, es war in der Nähe der Stadt Joppe, da sah er plötzlich ein großes Tuch vom Himmel herabkommen, in dem sich allerlei unreine Tiere befanden. Und dann hörte er eine Stimme, die ihn aufforderte, von diesen Tieren zu nehmen, sie zu schlachten und zu verspeisen. Das heißt, Gott persönlich forderte Petrus dazu auf, gegen jüdische Speisevorschriften zu verstoßen. Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht verboten, heißt es in dem Bericht in der Apostelgeschichte Kapitel 10. Demnach unterscheidet Gott nicht mehr zwischen reinen und unreinen Tieren, und jeder kann für sich selbst entscheiden, ob und welches Fleisch er essen möchte. Aber, und jetzt komme ich zu Vers 9 unseres Bibeltextes, seht aber zu, dass diese eure Freiheit für die Schwachen nicht zum Anstoß wird. Die Gewissensbisse, die manche Christen in Korinth empfinden, wenn sie Götzenopferfleisch essen, die Gewissensnöte, unter denen sie leiden, die sind es, die den übrigen Christen Rücksichtnahme abverlangen. Um noch einmal auf Vers 1 zurückzukommen. Wenn jemand die Erkenntnis hat, dass man jede Art von Fleisch verzehren kann, ist das ja schön und gut. Aber diese Erkenntnis hilft den anderen nicht weiter. Sie sind darauf angewiesen, dass man ihnen mit Liebe und Rücksichtnahme begegnet. Ganz persönlich ausgedrückt, bin ich als Christ bereit, auf manch liebgewordene Gewohnheiten zu verzichten, wenn ich merke, dass jemand anderes sich schwer damit tut? Oder ist es mir egal, was er darüber denkt? Vers 10. Ganz in diesem Sinne stellt Paulus die Frage, Denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird dann nicht sein Gewissen, da er doch schwach ist, verleitet, das Götzenopferfleisch zu essen? Ich selbst habe vor langer Zeit mal eine Art Hobby aufgegeben, das mir wirklich viel bedeutet hat. Ich war ein leidenschaftlicher Tänzer und sogar Vorsitzender eines Tanzkomitees. Als ich mich jedoch auf meinen Dienst als Pastor vorbereitete, wurde mir klar, dass manche Christen daran Anstoß nehmen würden. Das war für mich der Zeitpunkt, als ich schweren Herzens das Tanzen als Hobby aufgab. Ich tat es wirklich ihnen zuliebe, weil ich nicht wollte, dass mein Verhalten ihren Glauben beeinträchtigt. Weiter ab Vers 11. Paulus hebt hier noch einmal hervor, dass die beste Erkenntnis, die man selbst hat, nichts Positives bewirkt, wenn man sie dem Nächsten gewissermaßen um die Ohren schlägt. Paulus drückt das so aus. Und so wird durch deine Erkenntnis der Schwache zugrunde gehen, der Bruder, für den doch Christus gestorben ist. Wenn ihr aber so sündigt an den Brüdern und verletzt ihr schwaches Gewissen, so sündigt ihr an Christus. Darum, wenn Speise meinen Bruder zu Fall bringt, will ich nie mehr Fleisch essen, damit ich meinen Bruder nicht zu Fall bringe. Eindrücklicher kann man es wohl kaum ausdrücken. Was nützt es, über den Konsum von Götzenopferfleisch zu diskutieren, wenn einer der Beteiligten einfach Gewissensbisse bekommt, wenn er selbst oder andere dieses Fleisch essen? Und was Paulus hier in Bezug auf das Fleisch sagt, lässt sich natürlich auch auf viele andere Verhaltensweisen übertragen. Letztlich sind Glaubensgeschwister füreinander verantwortlich, und sie sollten alles unterlassen, was einen Glaubensbruder oder eine Schwester zu Fall bringt. Und zwar um Christi willen, weil niemand durch Nebensächlichkeiten von der Hauptsache abgelenkt werden soll. Und die Hauptsache ist, dass Jesus für alle am Kreuz gestorben ist. Die Freiheit der Christen besteht also auch darin, auf gewisse Dinge verzichten zu können. In Kapitel 10, in den Versen 23 und 24 schreibt Paulus, »Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Niemand suche das Seine, sondern was dem anderen dient.« Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Niemand suche das Seine, sondern was dem anderen dient. Diese beiden Verse, die ich eben schon mal zitiert habe, bezieht der Apostel Paulus in Kapitel 9 auch ganz persönlich auf sich. Er erzählt dort, wie er selbst aus Liebe auf manches im Leben verzichtet. Ich hoffe, Sie sind auch dann bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.